Erststimme, der Podcast für alles außer Corona. Willkommen zu Folge 24 von Erststimme. Ich bin Sandra Wahle und ich arbeite als freie Journalistin in Düsseldorf. Im Jahr 2017 hat Ninve Ermagan ihre Ferien im Irak verbracht. Als Assyrerin und mit gerade einmal 18 Jahren war es ihr wichtig zu sehen, was der sogenannte Islamische Staat in den Jahren zuvor angerichtet und wie er damit das Leben der Christen vor Ort verändert hat. Ich spreche mit ihr in dieser Folge darüber, welche Eindrücke sie von ihrer Reise mitgenommen hat und wieso nur die Stärkung der Frauenrechte für dauerhaften Frieden sorgen kann. Ja, Ninve, erstmal herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Ich glaube, eine Sache sollten wir direkt mal zu Beginn klären, denn das wird gleich häufiger Thema sein in unserem Gespräch. Erklär mir doch bitte erstmal, was heißt es, assyrische Christin zu sein?
Also, um ehrlich zu sein, immer wenn ich den Leuten erzähle, ich bin Assyrerin, dann denken viele, ach so, Syrerin, freut mich. Und dann sage ich, nein, Assyrerin. Die können damit nichts anfangen. Also die denken erstmal direkt, dass wir Syrer sind. Und viele wissen gar nicht, dass es eben eine christliche Minderheit im Nahen Osten gibt, und zwar die Assyrer, also wirklich eine Ethnie. Und dass wir ein indigenes Volk sind. Also wir waren eines der ersten Völker, die auch zum Christentum konvertiert sind und haben halt sehr viel Verfolgung, Vertreibung und Zwangsislamisierung seitdem erlebt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja in Deutschland geboren und aufgewachsen. Und der Grund dafür, dass ich mich so stark engagiere, ist eben, dass dieses Trauma, was meine Eltern haben, die ja auch geflüchtet sind und verfolgt wurden in der Türkei, dass mich das mitgenommen hat, dass mich das geprägt hat. Und dieses Trauma wurde eben an die nächste Generation, an uns Kinder weitergegeben, obwohl man sich vorstellen muss, dass wir eigentlich damit wenig zu tun haben. Und 2014, als der IS die Länder Irak und Syrien dort das Kalifat ausgerufen hat im Irak und wieder christliche Kirchen, Christen verfolgt und umgebracht hat, Frauen zu Sexsklavinnen gemacht hat. Ich glaube, das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich möchte mich dahingehend näher einbringen. Ich möchte auch später journalistisch aktiv werden, um eben diesen Menschen eine Stimme zu geben, weil es sind auch nicht nur Christen, es sind auch Assyrer und die möchten auch demnach so benannt werden. Und genau, so kam es eben dazu, dass ich eben das, was meine Eltern mir immer erzählt haben, plötzlich im Fernsehen dann gesehen habe.
Welche Rolle spielt die Religion denn speziell in deinem Alltag? Also ich zum Beispiel, ich bin katholisch. Gebe aber ehrlich zu, ich gehe eigentlich gar nicht mehr in die Kirche. Also wie lebst du deinen Glauben?
Um ehrlich zu sein, hat sich das bei mir auch gewandelt. Also ich war damals viel öfter in der Kirche und jetzt mit der Zeit habe ich halt erkannt, okay, Religion ist etwas sehr Spirituelles und etwas sehr Persönliches. Und bei uns wird immer Religion so verbunden. Ich muss es jetzt jedem demonstrieren, wie religiös ich bin und die ganze Zeit auf Facebook irgendwelche Bibelverse zitieren. Und ich lebe es einfach für mich selber aus. Und Religion bedeutet, oder beziehungsweise dieser spirituelle Glaube bedeutet auch, dass ich jetzt nicht alle anderen Religionen ablehne, sondern dieses Miteinander, diese Kommunikation und dieses Aufeinanderzugehen, das möchte ich auch aufrechterhalten. Und ja, es ist halt einfach nicht mein Ding, um das mal so salopp auszudrücken, andere auszugrenzen, ja, oder andere Konfessionen. Für mich ist einfach diese Beziehung zu Gott sehr, sehr wichtig und Nächstenliebe, andere Menschen zu akzeptieren, ja, egal welches Geschlecht und sexuelle Orientierung jemand hat. Das ist ja auch für einige orthodoxe Christen oder auch für einige Katholiken heute noch ein Problem. Einfach mich auch für eine bessere Gesellschaft einzusetzen, das verbinde ich auch schon sehr viel mit meinem Glauben. Und ich finde es auch manchmal schade, dass ich mich nicht mehr so stark mit der Kirche verbunden bin. Aber es liegt halt eben auch daran, dass die Kirche die jungen Menschen nicht mehr so anspricht.
Du bist ja hier in Deutschland geboren und aufgewachsen. Deine Eltern sind Assyrer, die damals aus der Türkei nach Deutschland gekommen sind. Also du bist im Prinzip genau wie ich auch zwischen zwei Kulturen groß geworden. Wie war das für dich?
Also ich fand es immer schwierig, weil wir kommen ja aus einem sehr orthodoxen christlichen Kulturkreis und da gibt es ja auch einige Probleme, ja. Also das sind jetzt nicht nur Probleme, die muslimische Frauen oder jesidische Frauen betreffen, sondern auch wirklich orthodoxe christliche Frauen und dass ich eben auch nicht immer alles durfte, was meine Mitschülerinnen durften. Das war halt ein sehr großes Problem für mich. Und ich habe das aber oftmals nicht realisiert. Und deswegen habe ich so diese eigene Unterdrückung und den Sexismus in der Kultur gar nicht so, ja, wahrgenommen am Anfang. Also bis ich dann selber auch im Irak war und diese Länder besucht habe und dort auch gesehen habe, wie die christlichen Communities sind und dass sich das auch nicht so allzu stark von Muslimen unterscheidet. Und da habe ich erst angefangen, das zu realisieren und das zu hinterfragen und auch, was in unserem Alltag jedes Mal passiert. Ich meine, bei uns ist es auch so, dass eben Sexualität tabuisiert wird und dass man ein Problem hat, wenn Frauen ihre Sexualität ausleben, dass die Frau immer noch auf ihr Jungfernhäutchen reduziert wird und dass man einfach ganz vieles nicht darf, also feiern und anziehen, was man will. Es wird immer gesagt, okay, eine gute Frau ist eine Jungfrau, also eine, die sich am besten zurückhält, nichts mit dem männlichen Geschlecht zu tun hat und sich auch so unsichtbar zeigt. Also viele haben wirklich ein Problem mit Frauen, die einfach auch in die Öffentlichkeit gehen, Artikel schreiben oder Probleme benennen.
Ja, dazu kommen wir gleich auch noch. Ich würde gerne vorher noch einmal über deinen persönlichen Hintergrund und über deine Familie sprechen. Da würde mich interessieren, aus welchem Grund sind deine Eltern damals nach Deutschland gekommen? Also hing das auch zusammen mit Verfolgung?
Ja, also meine Eltern sind 1990 von der Türkei, also es sind assyrische Christen aus der Türkei, sind nach Deutschland geflohen, weil es damals diesen Konflikt in der Türkei zwischen der türkischen Regierung und der PKK gab und die Christen waren immer so, ja, standen immer zwischen den Fronten. Sie wurden irgendwie von beiden Seiten unterdrückt, von beiden Seiten ausgenutzt und dann auch als ihr Dorf damals, verbrannt wurde, als man das ihnen auch vorher gesagt hat, dass das in den nächsten Tagen eintreten wird. Da sind sie halt geflohen und sind auch sehr glücklich darüber, heute hier in Deutschland zu leben und ja, schätzen das natürlich und könnten sich auch ein Leben in ihrer Heimat gar nicht mehr so vorstellen.
Ist diese Fluchterfahrung etwas, das deine Eltern dir erzählt haben oder wie gehen die damit um? Also wie hast du davon erfahren?
Ja, also sie erzählen nicht viel darüber, weil sie natürlich auch sehr mitgenommen sind. Und es gab sogar den Fehler, dass ich oft gedacht habe, ja okay, so schlimm war es ja nicht. Und dann gibt's auch manchmal die Anmerkung, okay, vielleicht wollen wir auch gar nicht darüber reden, ja. Und da gibt's auch so eine fehlende Empathie meinerseits oder dass ich halt einfach vieles auch nicht wusste. Und gesagt habe, okay, in anderen Ländern ist die Christenverfolgung vielleicht noch stärker und euch hat es nicht so hart getroffen, aber um ehrlich zu sein, haben sie auch nicht immer so viel erzählt. Ich habe halt oft dann auch nachgefragt, als ich auch einen Buchbeitrag geschrieben habe und da war es auch so, dass ich mitbekommen habe, dass viele Ältere, die zum Beispiel meine Großeltern, die da auch mitgeflüchtet sind, natürlich sehr mitgenommen waren und in den ersten Wochen, Monaten geweint haben, weil ja, die meisten wollen einfach ihre Heimat nicht aufgeben. Sie sind dort aufgewachsen, es ist eine vertraute Umgebung und das alles liegen zu lassen, das ist halt für gerade für die ältere Generation sehr, sehr schwierig.
Wie würdest du sagen, ist die Lage der Assyrer denn heute insgesamt?
Ja, durch die Verfolgung des Islamischen Staates ist es natürlich noch viel, viel, wurde die Situation sehr verschlechtert. Es gibt heute im Irak nur noch 300.000 Christen insgesamt. Und vor der Zeit Saddam Husseins waren es über 1 Million noch. weil viele einfach die Flucht ergriffen haben und es keine Institution gibt, die sich für die Christen dort einsetzen oder ihnen ein sicheres Leben ermöglichen. Viele flüchten halt nach Europa, weil sie sich Wohlstand, Sicherheit und Frieden erhoffen und weil sie auch wissen, dass sie hier die gleichen Rechte haben. Viele leben auch noch in Syrien. Im Libanon sind viele auch geflohen. Dann gibt es noch einige, die in Jordanien leben. Im Iran gibt es auch noch eine Minorität. Aber der Rest lebt wirklich in der Diaspora, also in Europa oder in Amerika. In Amerika ist sogar die größte syrische Community.
2014 ist es ja durch den sogenannten Islamischen Staat zur Invasion gekommen im Irak. Was hat der den Christen konkret angetan?
Ja, also er hat zum Beispiel im Irak die Stadt Mosul eingenommen. Das ist ja wirklich die Stadt Ninive, die erste Stadt, die den Christen wirklich gehört hat. Und dort hat er auf die Häuser den Buchstaben N markiert. Also der arabische Buchstabe N, der dafür steht, dass man ihnen ein Ultimatum gesetzt hat. Also ihr müsst konvertieren, ihr müsst eine Zwangssteuer abgeben oder ihr werdet umgebracht. Und das, was mich wirklich beeindruckt hat, oder was heißt beeindruckt, aber mitgenommen hat, dass viele Christen dort so einen Stolz haben, sich lieber umbringen zu lassen von Islamisten, als zu konvertieren. Das habe ich bei meinen Leuten nie verstanden, weil ich, um ehrlich zu sein, ich hätte natürlich Angst und hätte einen anderen Ausweg gefunden. Aber das habe ich wirklich immer während meiner Arbeit feststellen können, dass die Leute gesagt haben, nee, wir waren in IS-Gefangenschaft, wir hätten frei sein können, aber wir sind diesen Weg nicht gegangen, direkt zu konvertieren. Man hat die Menschen gedemütigt. Man hat ihnen Videos gezeigt von Enthauptungen und sogar das hat sie nicht davon abgehalten. Und das fand ich immer sehr, also davor hatte ich immer großen Respekt, auch Respekt vor den Leuten, die so einen starken Glauben haben. Was man mit den Frauen angetan hat, du wirst es wahrscheinlich auch wissen, man spricht immer von jesidischen Frauen, die vergewaltigt wurden, verkauft wurden. Und das hat man auch mit den christlichen Frauen gemacht, um diese Volksgemeinschaft noch weiter zu, oder diese Religionsgemeinschaft noch weiter zu demütigen, ja, die Frauen zu entehren. Vergewaltigung wird als Kriegswaffe eingesetzt. Das kennen wir auch nicht nur durch den Islamischen Staat, das kennen wir eigentlich schon, seitdem es Kriege gibt, ja.
Was war denn der Vorwurf?
Ja, dass sie eben erstmal der falschen Religion angehören, dass sie keine Muslime sind und damit auch, also bei den Jesiden war es ja sogar noch mal heftiger, dass man ihnen gesagt hat, ihr seid Teufelsanbeter, und bei den Christen war es eigentlich ein ähnlicher Vorwurf, dass man Ungläubige sind und mit Ungläubigen ihre Interpretation vom Koran sollte man auch wirklich umbringen, verdienen den Tod oder müssen halt konvertieren, ja.
Du warst 2017 ja auch selber zweimal im Irak, da warst du gerade 18. Wieso warst du da?
Ja, wie bereits anfangs erwähnt, also ich wollte das, was eigentlich diese Menschen empfinden, irgendwie nachempfinden. Ich wollte dorthin gehen, um mir selbst ein Bild zu machen und vielleicht durch diese Dokumentation, also durch das, was ich dort erlebe, nach Hause kommen und den Menschen zu zeigen, okay, das passiert dort mit anderen. Ich habe ja dann auch Vorträge in der Schule gehabt. Ich habe ja dann auch mit Medien zusammengearbeitet und konnte dort meine Eindrücke und auch meine Bilder, die ich dokumentiert habe, einbringen. Und das war eigentlich mein Ziel. Und auch, dass mich das berührt. Ja, das, was dort passiert, weil man war nach diesen 3 Jahren Invasion, ist man einfach irgendwann abgestumpft gewesen, genau. Und ich wollte wieder etwas fühlen.
Was hast du dann vor Ort konkret gemacht und ja, vor allem, was hast du da gesehen?
Ja, das ist jetzt, wenn man wirklich überlegt, 4 Jahre her, und das, was bei mir noch hängen geblieben ist, sind natürlich die zerstörten Vororte, dort, wo die Christen und Jesiden gelebt haben, in der Ninive-Ebene. Das ist wirklich die zusammenhängende Ebene, wo Minoritäten wie Christen, Jesiden und so weiter, gelebt haben, präsent waren. Und die wurden halt zerstört. Sogar die Friedhöfe wurden zerstört, weil der IS bewusst den Menschen ihre Identität nehmen wollte. Also man wollte sie demütigen, dass man wirklich auch in ihren Häusern alles, ihre Häuser zerbombt hat oder die Kirchen wurden als Übungsorte genutzt und so weiter. Das war halt wirklich so eine Demütigung. Auch wenn sie zurückkehren, dass sie sich dort nicht mehr wohlfühlen. Also ich habe es auch selber miterlebt, Leute, die dann wieder ihre Häuser dort hineingehen wollten, sie konnten nicht und sie waren so mitgenommen. Das war einfach wie, wenn jemand deine Umgebung alles komplett vergewaltigt und dann sollst du da reingehen und normal weiterleben. Ja, das ist natürlich, das verstärkt auch nochmal ihr Trauma. Und mich macht es aber sehr stolz zu sehen, dass viele dort diese Orte wieder aufgebaut haben, dass man dort auch wieder Gottesdienste feiern kann. Aber die Menschen glauben natürlich, dass es sowas wie den Islamischen Staat immer wieder geben wird, weil die Ideologie, auch wenn er territorial besiegt ist, diese Ideologie existiert ja immer noch. Das ist halt das Problem. Und man muss sich auch vorstellen, die Kinder, die beim IS gewesen sind, die vertreten ja auch noch diese Ideologie. Man hat Angst, wenn sie älter werden, was dann mit diesen Kindern passiert oder wie sie sich halt eben entwickeln.
Du hast ja eben gesagt, dass der Hintergrund deiner Reise auch war, dass du irgendwie wieder was spürst und daraus eine Motivation mitnehmen kannst, um dich stärker für die Menschen einzusetzen, wenn du wieder hier in Deutschland bist. Gab es diesen einen Moment, der dich da besonders geprägt hat und dich am Ende dann vielleicht auch besonders motiviert hat?
Es gab eigentlich mehrere Momente. Also Menschen, die eigentlich auch total sauer waren und auch gar nicht mehr mit jemandem reden wollten. Die wollten auch gar nicht mehr mit Journalisten reden, weil sie sagen, okay, ihr kommt immer, dann nehmt ihr uns auf, dann geht ihr immer und dann passiert auch nichts. Deswegen, auch wenn man dort als Journalist unterwegs ist, dann hat man es auch schwierig, weil die Leute natürlich einem nicht mehr so vertrauen und die Leute haben auch bestimmte Erwartungen, dass sich wirklich was verändert und es passiert halt oft nichts. Und da gab es zum Beispiel eine Situation mit einem Mann, der sehr, sehr traumatisiert gewesen ist, das werde ich bis heute nicht vergessen. Der ist bei dem einen Arzt gewesen, der ihm Tabletten gegeben hat, ja, dass er sich ein bisschen beruhigt und seine Situation hat sich verschlechtert. Dann geht er zum nächsten Arzt und der sagt, die Tabletten, die dir gegeben wurden, die werden dich umbringen und so weiter. Also diese Ärzte oder diese psychologische Hilfe ist dort leider auch gar nicht gegeben, dass die Menschen wirklich auch nach dem Krieg, die Opfer des Krieges, dass die da wirklich sich Hilfe suchen können. Und der Mann hat wirklich durch die Tabletten, seine Situation wurde verschlechtert. Also er konnte sich gar nicht mehr an den Namen seiner Frau, an seine Kinder und so weiter erinnern. Er ist auch oft aggressiv gewesen und da saß ich da. Die haben mir das geschildert und ich habe das halt mitgenommen. Und es hat mich total fertig gemacht. Oder auch Kinder, die in Flüchtlingsheimen aufgewachsen sind, Babys, die nichts anderes als Krieg und Terror erlebt haben. Das fand ich natürlich sehr, sehr schlimm.
Der Papst, also Papst Franziskus, war ja Anfang März auch im Irak, auch in Mosul. Hatte sein Besuch für dich persönlich eine Bedeutung?
Also der Papstbesuch war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, weil ich gesehen habe, dass die Menschen sich total gefreut haben. Es hat ihnen irgendwie ein Stück weit Selbstwertgefühl zurückgegeben. Und insgesamt kam leider der Papstbesuch, weil seine Intention bestand ja darin, die Christen zum Bleiben aufzufordern. Dafür kam der Papstbesuch natürlich zu spät. Denn wir haben ja nur noch 300.000 Christen im Irak. Und dennoch haben sie sich gefreut. Also ich habe ja mit vielen noch Kontakt und sehe es auch auf Social Media. Die Freude war da, die Hoffnung war da und er hat sich mit verschiedenen religiösen Vertretern, auch mit denen der Schiiten getroffen. Ich habe es den Leuten dort gegönnt und die haben es auch wirklich auch gerade in Corona-Zeiten verdient und jetzt sollte man abwarten, was im Nachhinein passiert. War natürlich auch sehr viel Symbolik dabei. Ja, und man weiß halt jetzt nicht, was wirklich, ob ja auf Worte Taten folgen.
Dazu habe ich direkt zwei Nachfragen. Wann wäre denn in deinen Augen ein guter Zeitpunkt gewesen für den Papst, um in den Irak zu kommen?
Ja, also schon zu der Zeit des IS hätte man ja wirklich in den Nordirak gehen können, also nach Erbil, wo es viel sicherer gewesen ist und dort sich akribischer für die Christen einzusetzen, weil jetzt, ne, wir haben 2018, hat man so gut es geht den Islamischen Staat besiegt und jetzt 3 Jahre später möchte man mit dieser Message dorthin gehen und sagen, hey, bleibt doch, wo eigentlich der überwiegende Teil schon geflohen ist. Das ist halt sehr, sehr spät gewesen. Ja, und hätte halt früher erfolgen müssen. Und auch unter den Umständen hätte das passieren können. Ich meine, gerade im Nordirak war es ja relativ sicher.
Und du hast eben noch gesagt, jetzt muss man eben gucken, ob auf die Worte auch Taten folgen. Was wären denn die Taten, die da in deinen Augen folgen müssten?
Ja, also ich hoffe halt, dass man für die religiösen Minderheiten, für die Assyrer, also assyrischen Christen, für die Jesiden, dass man sich auch für eine Schutzzone einsetzt. Also wirklich eine Zone, das ist ja der Wunsch der Minoritäten, dass sie dort sicher in einer ja, Verwaltungszone leben können, dass sie dort Schulen aufbauen können, Krankenhäuser. Das wäre sowas, was sich viele wünschen und was viele auch zum Bleiben ermutigen würde. Genau.
Eine Frage, die habe ich dir zu deiner Reise in den Irak noch gar nicht gestellt, und zwar, hattest du eigentlich keine Angst?
Ja, also es gab einen Moment, der hängt aber auch mit der Rolle der Frau zusammen. Und zwar, als ich sehr naiv gewesen bin und mit einem Mann alleine war, tatsächlich. Ich habe einfach zu ihm gesagt, ob wir schon mal ans Auto gehen wollen. Das war halt Leute, die uns vor Ort begleitet haben. Und er hat das halt falsch verstanden, ja. Und er hat halt gesagt, okay, können wir uns da hinsetzen vors Auto? Und ich dachte, er möchte nicht, dass andere Leute uns zusammen sehen, weil es ist ja verständlich in so einer Gesellschaft, da wird direkt, ne, das europäische Mädchen ist eh nur da, um sich irgendwie sexuell auszutoben und sie ist ja eh eine fügige Frau. Das wurde uns auch ganz oft demonstriert. Aber er hat halt wirklich gebeten, mich hinzusetzen und dann hat er wirklich angefangen, mich anzufassen, so. Und dann war ich halt total, dass ich auch mich selber erkannt habe und zwar dass ich mich nicht gewehrt habe, weil ich einfach so Angst hatte. Also ich wusste einfach nicht, was, wie ich damit umgehen soll. Das war so ganz neu von mir und es kam so unerwartet, dass ich das von dieser Person nicht gedacht hätte, weil sie ja immer demonstrieren, okay, wir sind so fromm und wir sind gute Männer. Vor allem kam er aus einem Dorf, wo das halt echt so immer gepredigt wird. Und ja, da war ich halt echt schockiert und es gab dann auch, um es kurz zu fassen, es gab dann auch sehr viel Ärger, das haben andere mitbekommen und er hat dann wirklich gesagt, dass ja, er hat mir schon so ein bisschen die Schuld gegeben, warum wollte sie denn überhaupt mit mir alleine sein und warum wollte sie ins Auto gehen. Er dachte echt, es passiert endlich mal, dass eine Frau mit ihm körperlichen Kontakt hat. Und das demonstriert wirklich diese sexuelle Frustration, die es in diesen Ländern gibt, weil eben sowas wie Sexualität tabuisiert wird. Und das ist auch der Grund, das habe ich wirklich dann gelernt, weil ich so schockiert war und mich echt akribisch damit auseinandergesetzt habe, dass Männer sich terroristischen Gruppierungen anschließen, um eben den Zugang zu Frauen bekommen. Also das können wir uns, immer wenn ich davon rede, viele können sich das gar nicht vorstellen. Es ist wirklich so, dass Menschen, die nicht genug Geld haben, um zu heiraten, ja, oder die gesellschaftlich ausgestoßen werden, dass sie dort eine Waffe bekommen, also sie kriegen dieses Machtgefühl, ja, Macht auszuüben zu können. Und es hat sich auch herumgesprochen, dass der IS Frauen vergewaltigt und sie bekommen Frauen und können sich ja mal so richtig sexuell austoben. Das habe ich eigentlich davon mitgenommen. Und deswegen ist auch der Schlüssel dazu, die Rolle der Frau zu stärken, weil die Frau ist der Schlüsselpunkt zum Frieden und den können wir halt nur erlangen, wenn wir ihre Rechte stärken und einfordern.
Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Das habe ich auch in einem deiner Texte gelesen, dass du sagst, der Schlüssel zu dauerhaftem Frieden ist die Stärkung der Frauenrechte. Kannst du nochmal erklären, wieso du da den Zusammenhang siehst?
Ja, also wenn wir die Rechte der Frauen stärken würden und sie auch den Zugang zu allen politischen Ämtern bekommen, also wenn sie einfach in der Gesellschaft sichtbarer sind und auch gleichberechtigt in der Gesellschaft teilnehmen können, dann würde es, glaube ich, Klick machen. Man würde die Frau ja als gleichberechtigtes Wesen sehen. Wenn man wirklich anfangen würde, die Frau nicht nur als Sexobjekt zu sehen, ja, dass die Frau Rechte hat, dass die Frau nicht nur Mutter und Jungfrau sein sollte, also nicht nur Mutter und Hausfrau sein sollte. Ich glaube, dann würden wir wirklich Frieden schaffen. Und ich meine, es dreht sich im Endeffekt, dreht sich alles nur um die Sexualität der Frau. Ja, die Männer haben Angst, Kontrolle zu verlieren. Sie wollen den Körper der Frau kontrollieren. Und wenn sie das nicht mehr können, dann würden wir uns auch sehr weit von diesen patriarchalen Strukturen emanzipieren. Und es würde, also die Gesellschaft würde friedlicher werden, die Gewalt an Frauen würde sich vermindern. Und wenn die Frau befreit wird, das geht ja auch gleichzeitig mit der Befreiung des Mannes einher. Ich meine, die Männer, die leiden auch darunter. Die Männer sind auch Opfer leider. Und ich glaube, wenn wir wirklich uns von diesem Jungfrauenwahn emanzipieren, dann müssen wir auch gar nicht mehr über Ehrenmorde, Frauenmorde, über Genitalverstümmelung und oder Zwangsheirat reden, weil das führt alles auf diese auf diesen Jungfrauenwahn und auf diese Tabuisierung der Sexualität zurück. Und da leiden wirklich auch beide darunter, Männer und Frauen.
Jetzt ist es ja so, dass wir zum Beispiel in Deutschland in einer liberalen und pluralen Demokratie leben und hier steht Gleichberechtigung im Gesetz. Trotzdem wissen wir, dass diese Gleichberechtigung nicht immer auch in der Praxis existiert und Frauenrechte ja nach wie vor ein Thema sind, über das gesprochen werden muss. Jetzt sind die Staaten im Nahen Osten aber keine Demokratien und weniger bis gar nicht liberal. Wie setzt man das Thema Frauenrechte da denn dann durch?
Ja, ich würde eigentlich das sagen, was ich schon vorher gesagt habe, dass man die Frauen sichtbarer macht, dass sie auch denselben Zugang haben zu politischen Ämtern und dass Frauen eben auch friedlich, also die friedlichere Personen sind. Aber du hast recht, es ist natürlich schwierig, weil das sind ja Diktaturen. Die Frage ist aber auch, es geht auch mit der politischen Kultur des Landes einher. Also die Frage ist ja natürlich, akzeptiert die Bevölkerung überhaupt demokratische Strukturen? Also ein System kann ja nur standhaft bleiben und bestehen, wenn es auch von der Bevölkerung akzeptiert wird. Deswegen muss es erstmal so einen gesellschaftlichen Wandel, so ein gesellschaftlicher Umbruch stattfinden. Eine Akzeptanz für die Demokratie muss da sein.
Und was glaubst du, müsste der Anstoß oder der Auslöser dafür sein?
Ja, also auf jeden Fall mehr Aufklärung, mehr demokratische Werte vermitteln, aber auch ganz stark, also dass man wirklich die Rolle der Frau stärkt, weil die Rolle der Frau kann einiges ändern. Also habe ich ja auch vorhin schon erklärt, dass man Emanzipation voranbringt, dass man wirklich jeden Bürger gleichwertig sieht. Und damit kann einiges verändert werden. Also davon bin ich überzeugt.
Du hast am Anfang schon mal erwähnt, dass du in der Pubertät schon gespürt hast, dass es zwischen dir und ja, deinen deutschen Mitschülerinnen durchaus kulturelle Unterschiede gibt. Kannst du diese Unterschiede mal genauer benennen?
Ja, also ich habe es nicht nur bei mir selber gesehen, sondern auch bei muslimischen Mitschülerinnen tatsächlich, die irgendwie nicht auf Klassenfahrt durften oder die nicht im Schwimmunterricht teilnehmen durften. Ich meine, bei mir war es zum Beispiel das Problem, die Kleidung oft, dass es hieß, okay, zieh dich jetzt nicht an wie eine Nutte und ich war wirklich normal angezogen, ja, also meiner Meinung nach, war ich normal angezogen, wie meine Mitschülerinnen auch. Ich finde es schön, wenn man Hotpants anzieht. Und das, ja, das wollte ich eben auch. Oder dieses Thema Alkohol trinken und auf Partys gehen oder bei Freunden übernachten, das stand halt am Anfang zur Debatte. Aber ich muss sagen, dass auch meine Familie sich davon, von diesem patriarchalen Bild etwas losgelöst hat. Und deswegen sage ich auch, dass wir erstmal Demokratie in unseren eigenen vier Wänden schaffen müssen. Und dann können wir, wenn wir das geschafft haben, können wir auch weitergehen, ja, und dann auch andere Frauen in unseren Communities bestärken. Und den Weg gehe ich auch. Aber ich merke einfach, unsere Leute in Deutschland sind wirklich noch nicht so weit. Also wenn ich einmal das Thema aufgebracht habe, da gab es so einen Shitstorm, als ob ich jetzt irgendwie einen Artikel für BBC geschrieben hätte und es ist nur ein Blog-Eintrag. Man hat einfach ein Problem damit. Also man hat immer noch ein Problem mit Frauen, die in die Öffentlichkeit gehen und diese Probleme benennen. Die werden irgendwie als Verräter angesehen, als Unruhestifter und gar nicht als Menschen, die irgendwas verändern wollen zum Besseren. Und leider auch die negative Erfahrung, das hätte ich zum Beispiel nicht erwartet, dass die meisten negativen Kommentare auch von Frauen kommen, ja. Und das ist auch wieder diese Selbstinszenierung im Internet. Hey, wir sind bessere Frauen, wir sind nicht so wie sie. Und wahrscheinlich sind es auch Frauen, die auf der Suche sind nach einem neuen, also immer noch nach einem konservativen Mann suchen und mich dann schlecht reden müssen, öffentlich, um zu zeigen, hey, wir sind aber gute Frauen, ja, und wir stimmen ihr gar nicht zu. Und das war halt wirklich auch so eine Erfahrung, die mich runtergezogen hatte, weil ich halt gesagt habe, okay, eigentlich meine ich es nur gut und ihr macht mich halt alles schlecht. Ja, aber mittlerweile hat sich das auch gewandelt und ich glaube, dass es so ein, ich sag jetzt mal, Sündenbock wie mich geben muss, um diese Debatte erstmal in den Communities zu führen.
Ja gut, aber jetzt kann man ja schon sagen, und das ist ja das Argument von vielen, das ist Selbstbestimmung und wenn die Frauen das so möchten und einen konservativen Mann haben möchten, dann ist das ja okay.
Ja, das können die ja gerne machen, das ist ja auch kein Problem, aber das Problem, was ich habe, ist, dass man andere verurteilt und wenn eine Frau sagt, okay, es ist okay, wenn eine Frau ihre Sexualität auslebt und das nicht immer in einer Beziehung erfolgen muss oder in einer Ehe, ja. Ich glaube auch, dass eine Frau einfach nur mal mit einem Mann schlafen möchte. Davon sind wir noch ganz, ganz weit entfernt.
Ich glaube, das macht auch nochmal ganz gut deutlich, dass es da innerhalb des Christentums auf jeden Fall nochmal ja, große kulturelle Unterschiede gibt.
Ja, man kann das natürlich nicht pauschal sagen. Also das möchte ich auch nicht, aber ich möchte halt darauf hinweisen, dass manche mit Freizügigkeit ein Problem haben und dass wir eben auch sehr viel muslimischen Einfluss haben, weil, also unser orthodoxes Christentum unterscheidet sich ja natürlich jetzt zum Beispiel vom griechisch-orthodoxen Christentum, weil die ja natürlich sehr viel europäischen Einfluss haben. Wir sind im Orient versammelt, wir haben sehr viel muslimischen Einfluss und da haben wir auch einiges von der Kultur dort und von der Umgebung dort mitgenommen, ja, und praktizieren das vielleicht auch hier in Deutschland. Aber das ist halt so ein Zeichen von Frömmigkeit und Zeichen von Keuschheit, wenn man sich eben bedeckt und eine Frau, die sich vielleicht auch, ja, zu offen ihr Dekolleté betont, ihren Hintern betont und so weiter, dass das einfach als so demonstriert, die Frau ist vielleicht fügig, also dass es viele so damit implizieren. Und das ist, glaube ich, einfach ein ganz großes Problem. Es gibt ja wirklich sehr viele Frauen, mit denen ich auch rede, auch aus Freundeskreis und so weiter, die gerne diesen Schritt gehen möchten, dass sie offener sein möchten, dass sie rausgehen möchten, dass sie vielleicht auch ihre ersten sexuellen Erfahrungen sammeln, aber das können sie nicht, weil sie sich nicht von ihrem Umfeld lösen können. Das ist noch ganz, ganz schwierig und daran müssen wir arbeiten auf jeden Fall.
Ninve, ich habe aus unserem Gespräch jetzt rausgehört, dass du eigentlich zwei große Missionen hast, nämlich einmal dich für die Lage der Assyrer einzusetzen und auch für die Stärkung von Frauenrechten. Wie geht dein persönlicher Weg jetzt in dieser Hinsicht weiter?
Also mein Plan ist auf jeden Fall, dass ich mit meiner journalistischen Arbeit weitermache und dann hoffentlich eine gute Journalistin werde und diese Themen dann auch in meinen Beiträgen artikuliere und diesen Menschen dann auch eine Stimme gebe.
Und ich wünsche dir auf dem Weg alles Gute und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für das Gespräch nochmal. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Das war Folge 24 von ErstStimme, dem Podcast für alles außer Corona. Die nächste Folge erscheint am 9. April. Mehr Infos zum Inhalt der Folge finden Sie schon bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.